Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Heute hätte eigentlich entschieden werden sollen, ob Dieter Wedel vor Gericht kommt wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Jetzt aber kam heute Morgen die Nachricht, dass Dieter Wedel gestorben ist, bereits vor einer Woche. 82 Jahre ist er alt geworden, war einer der erfolgreichsten deutschen Filmemacher der letzten Jahrzehnte, hat sehr viel geschaut und auch sehr teure Mehrteiler gedreht, vor allem in den 90ern. Der große Bellheim zum Beispiel war eine große Produktion, Der König von St. Pauli. Und er war damals ziemlich prägend für den deutschen Fernsehfilm. Gleichzeitig gab es aber eben schon seit Jahren immer wieder Kontroversen um ihn. Er galt als sehr ruppig, diktatorisch bei seinen Produktionen, hat es teilweise auch eingestanden. Und es gab dann eben auch noch diese Vergewaltigungsvorwürfe. Über sein Leben und auch über die Vorwürfe gegen ihn spreche ich jetzt mit Jörg Taschmann. Erstmal vielleicht, Jörg, zu diesen erfolgreichen Jahren. Was hat Dieter Wedel denn ausgezeichnet als Filmemacher?
Er war so der Meister der Fernsehmehrteiler, vor allen Dingen erstmal im ZDF, später auch teilweise in der ARD. Sie haben es teilweise schon erwähnt, Der große Bellheim und Der Schattenmann, das waren eben Filme mit Mario Adolf, die wahnsinnige Einschaltquoten dann gemacht haben. Und der durfte alles. Der bekam auch unendlich viele Mittel für seine Mehrteiler. Der brauchte an nichts sparen. Alle großen Fernsehstars haben mit ihm gedreht. Also das galt schon sozusagen als, er galt schon sozusagen als der Star der Mehrteiler, lange bevor wir mit Netflix oder bevor wir heutzutage über Serienboom und Mehrteiler oder Babylon Berlin und solche Geschichten reden.
Der hatte teilweise Einschaltquoten von über 20%, was ganz schön viel war. Und es gab eine Produktion, die für besonders viel Diskussion auch schon damals gesorgt hat. Das war Der König von St. Pauli 1998. Das hat Wedel für Sat.1 gemacht, also für privates Fernsehen. Was war daran so umstritten? Was hat diese Serie so besonders gemacht damals?
Na, es war eine Serie, die zum Beispiel komplett im Studio gedreht worden ist, in Bavaria-Studios dann das Rotlichtmilieu von der Reeperbahn aufgebaut hat. Und was zum Beispiel besonders war, ist, dass die zweite Hauptrolle von Hilmar Tate gespielt wurde, der eigentlich ein gefeierter Theaterschauspieler war, der bei der DEFA auch viele gute Spielfilme gemacht hatte, aber der eigentlich Fernsehen gar nicht gemacht hat. Und dann war es im Prinzip eine gut gemachte Drei-Groschen-Roman-Geschichte. Und Dieter Wedel hat eben auch selber so ein bisschen erzählt, was er von einer guten Serie erwartet und was er von Schauspielern auch erwartet.
Keine dieser Figuren ist hoffentlich nicht ganz platt auf der Erde, wie das ja so häufig das Missverständnis von dokumentarischem, wahrhaftigen oder realistischem Fernsehen ist, sondern Figuren müssen immer einen Meter über dem Boden sein, um dann glaubhaft zu sein. Wir können nicht einfach eine Kamera aufstellen und das Leben abfilmen. Dieses Missverständnis hat es mal gegeben. Das wird dann in der Regel eher langweilig.
Also man hört schon an der Art, wie er redet, dass er sehr selbstbewusst ist, dass er sehr an das glaubt, was er da tut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das damals gut gefallen, Der König von St. Pauli. Ich habe das damals richtig im Fernsehen gesehen, ganz linear, wie sich das damals gehörte. Mhm. Und war davon sehr beeindruckt. Ich fand das gut, diese Mischung aus Unterhaltung und trotzdem gute Schauspieler, obwohl die Story eigentlich eher banal war. Aber allein, was er für Mittel auch von Sat.1 bekommen hat, der konnte 4,5 Millionen D-Mark pro Folge ausgeben. Das ist unfassbar viel. Und ich glaube, so viel kostet heute in Euro umgerechnet ein Tatort. Und dann eben wahnsinnige Einschaltquoten, eben bis zu 9 Millionen Zuschauern. Und interessant war eben diese Kontroverse, weil er ging ans Privatfernsehen. Er gehörte ja eigentlich dem Öffentlich-Rechtlichen. Und dann später hat das Öffentlich-Rechtliche wie die ARD dann in der gekürzten Fassung auch Der König von St. Pauli gezeigt.
Und dann eben seit 2018 gibt es mehrere Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen ihn, wegen Demütigung, wegen Vergewaltigung auch. Schon vorher gab es ja auch Kritik, also da haben sich Schauspieler sehr vehement gegen ihn gestellt, haben ihm vorgeworfen, dass er wie ein nordkoreanischer Diktator agiert bei Produktionen. Da gab es dann plötzlich ein ganz anderes Licht auf Dieter Wedel. Wie hat sich denn seitdem der Umgang mit seinen Filmen verändert? Kann man das wahrnehmen? Also sind seine Filme zum Beispiel noch zu sehen jetzt in den Mediatheken?
Also man kann die nicht sehen. Ich habe gerade mal so eine kleine Suchanfrage gestartet, auch beim ZDF, das ja so eine Art Haussender von ihm war. Ist auch ganz interessant. Es wird natürlich ganz sachlich berichtet, dass er gestorben ist, aber jetzt nicht irgendwie in großer Trauer oder so. Also allein die Wortwahl, glaube ich, ist da schon ganz wichtig. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, es deutet nichts darauf hin, dass das ZDF heute das Programm umschmeißen wird und wir irgendwas von Dieter Wedel zu sehen bekommen in den nächsten Tagen. Das kann ich mir alles nicht vorstellen. Seine Sachen sind trotzdem sichtbar. Es ist ja vieles auch auf DVD erschienen beispielsweise. Und ich habe mal schnell geschaut, sowas wie Der König von St. Pauli kann man auf Amazon oder auf Apple kaufen in einzelnen Folgen. Also es ist jetzt nicht so, dass das total raus ist. Wer dafür Geld hinblättern will, der kann das sehen.
Jetzt gab es viel Kritik an seiner Arbeit. Es gibt diese Vergewaltigungsvorwürfe. Wie haben sich denn die Sender dazu positioniert, die ihm eben ganz viel Geld gegeben haben, die ihm da machen haben lassen, mit denen er gearbeitet hat?
Also es war schon sowas wie kein wirkliches Geheimnis, dass er sehr ruppig mit Leuten umgeht, dass er sich sehr diktatorisch aufführt. Das hat natürlich viel auch mit der Filmbranche zu tun. Das ist keine sehr demokratische Branche mit schrecklichen Arbeitszeiten von bis zu 10 Stunden, die vertraglich festgelegt sind. Und da lässt man es vielen durchgehen, nicht nur Fernsehregisseuren, sondern auch Filmregisseuren, dass sie sich menschlich doch sehr daneben benehmen. Das wird dann oder wurde eben sehr, sehr lange unter den Teppich gekehrt. Und das ist eine der Verdienste von Me Too, dass es da natürlich in erster Linie darum geht, dass Frauen belästigt worden sind, dass es sexuelle Missbrauch gibt bis zur Vergewaltigung. Aber da hat man eben auch mal nebenbei erfahren, welches Image er hatte. Sogar Til Schweiger hat mal in einer öffentlichen Sendung gesagt, dass der Wedel, Dieter Wedel, das Image als Menschenquäler hatte. Also da kann man nicht davon reden, dass das alles so wahnsinnig überraschend kam. Insofern denke ich schon, dass da die Sender eine Mitschuld trifft, weil vieles wohl intern durchaus bekannt war, aber man hat es einfach nicht verfolgt oder nicht genug verfolgt.
Jetzt ist Dieter Wedel gestorben. Zu den Vergewaltigungsvorwürfen gibt es keinen Prozess mehr und es wird nie eine abschließende Klarheit darüber geben. 82 Jahre alt ist er geworden und ich habe über ihn gesprochen mit dem Filmkritiker Jörg Taschmann hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dir.
Sehr gern.
Und wir schauen jetzt in den Iran. Da wurden in letzter Zeit gleich mehrere Filmschaffende festgenommen. Am prominentesten natürlich die Haft von Jafar Panahi, weltweit preisgekrönter Regisseur. 2015 hat er in Berlin den Goldenen Bären bekommen für Taxi Teheran. Er wird verhaftet wegen Propaganda gegen das Regime, weil er sich 2009 schon gegen die Wiederwahl von Ahmadinejad damals eingesetzt haben soll. Und eben aber nicht nur Panahi wurde verhaftet, sondern auch zwei andere Filmschaffende, die sind vor kurzem festgenommen worden. Was da die Hintergründe sind und warum das iranische Regime gerade jetzt so sehr gegen iranische Filmschaffende vorgeht, das bespreche ich jetzt mit Amin Fasanefar. Der ist in Köln der Leiter des Filmfestivals Visions of Iran. Hallo, Herr Fasanefar.
Hallo.
Panahi soll ja jetzt für 6 Jahre ins Gefängnis, angeblich eben für eine Tat, die er schon vor über 10 Jahren begangen hat und für die er auch vor 2 Jahren schon verurteilt worden ist. Und zwei andere Filmschaffende wurden eben auch verhaftet, Mohammed Rasulov zum Beispiel. Wieso passiert das alles jetzt? Wie hängt das alles zusammen?
Ja, kann man immer fragen, warum das gerade jetzt im Iran passiert. Das ist halt ein bisschen eine Willkür. Also vor 2 Monaten gab es so Schlagzeilen, dass 2 namhafte, auch durch Koproduktion mit Europa bekannte Dokumentarfilmemacherinnen verhaftet worden waren. Firuze Khosravani und Mina Keshavarz. Die wurden dann nach 2 Wochen, glaube ich, wieder auf freien Fuß gesetzt und warten dann auf ihren Prozess. Und genauso kann man fragen, warum jetzt Rasulov und Panahi, die eigentlich kontinuierlich kritische gesellschaftlich wache Filme gedreht haben, in den letzten Jahren eigentlich nicht jeweils nach ihrem aktuellen Film verhaftet worden sind. Sie haben einfach weitergemacht, sie haben dafür einen Goldenen Bären bekommen, jeder von ihnen, Rasulov, glaube ich, 2020 und Panahi 2015 und jetzt ist es soweit, jetzt hat man sie halt abgegriffen.
Genau. Aber auffällig ist, dass es eben nicht nur ein Filmschaffender ist, sondern mehrere. Kann man das sehen als so ein allgemeiner Schlag gegen unabhängigen iranischen Film oder was für Ziele könnte man da sich denken, die das Regime in Teheran hat?
Ja, man kann überlegen, ob das jetzt im Kontext steht mit einer, sagen wir mal, Übernahme des Kinos durch den Revolutionsgarden, also dem wichtigsten politischen und auch wirtschaftlichen Faktor im Iran, versuchten Übernahme des Kinos irgendwie. Es gibt einige Produktionsfirmen, die den Revolutionsgarden nahestehen, die allmählich nicht nur den Bereich des Propagandafilmes, der ihnen immer schon nahe stand, bedient haben. Da wurden dann halt immer regelmäßig der Irak-Krieg und seine Märtyrer wurden in den Fokus gerückt, sondern die allmählich auch in den Unterhaltungssektor vorgedrungen sind und auch tatsächlich gar nicht so schlechte Arthouse-Filme machen. Und da ist vielleicht die Vermutung nahe, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir können jetzt auch Arthouse selber, dann müssen wir nicht diese unliebsamen Filmemacher da noch durchfüttern, die uns zwar immer Ruhm besorgen durch ihre regelmäßigen Preise, aber halt auch immer so ein Dorn im Fleisch sind.
Aber das finde ich interessant, weil klar, gerade so jemand wie Panahi oder sowas steht ja für das Renommee des iranischen Films, setzt den iranischen Film sozusagen auf die internationale Bühne. Spielt das irgendwie eine Rolle für die iranische Politik? Also nehmen die den Ruhm dann auch an?
Also schon die Genese, der Ursprung des iranischen postrevolutionären Kinos ist zutiefst ambivalent. Man hat entschieden, Imam Khomeini hat gesagt, nein, Kino ist eine wichtige politische Kraft. Wir können damit die revolutionäre Botschaft an den Mann bringen. Und das war dann der Startschuss, dass man halt dieses eigentlich als westlich verrufene Medium nicht verboten und zensiert hat, sondern gefördert hat. Und lange Jahre bis Jahrzehnte war es immer so, dass dieselbe Institution, die am Anfang Filme gefördert und auch ja vorangebracht hat, am Ende sie zensierte. Das ist in sich schon kafkaesk. Und ja, dementsprechend sind die Zustände. Und tatsächlich, Panahi wurde immer genauso, man war genauso stolz auf ihn, wie er halt auch verhasst war.
Wir berichten jetzt hier in Deutschland relativ viel darüber, über diese Verhaftung von Panahi. Das ist bekannt, er ist renommiert. Wie ist das denn im Iran? Sind diese Filmschaffenden da auch irgendwie so einem breiteren Publikum bekannt? Gibt es da jetzt auch Solidarität nach den Verhaftungen?
Ja, ich würde sagen, die sind dem breiteren Publikum so bekannt wie hier der durchschnittliche Cannes-Sieger dem durchschnittlichen Publikum bekannt ist. Also es gibt halt Cineasten, die haben die Filme gesehen. Man kriegt im Iran alles, wenn man es denn haben will, und auch zensierte Filme, die offiziell nicht im Kino laufen dürfen. Und selbst Filme, die im Kino laufen dürfen, sind halt oft dann ja in irgendeine kleine Bude im dritten Stock eines Multiplex untergebracht. In großen Sälen laufen dann halt die Blockbuster, die dann halt wirklich diesen politischen Seilschaften näher stehen. So, und klar, man kriegt das mit, die Verhaftung. Aber wenn man eh nicht weiß, dass Arthouse-Kino einen gewissen Wert hat, dann hat diese Meldung auch keine große Bedeutung.
Das heißt, mit großer Solidarität ist da im Iran jetzt auch nicht zu rechnen?
Doch, es gab tatsächlich, also als Rasulov verhaftet wurde, der wurde ja vor Panahi verhaftet, hat Panahi tatsächlich auch nochmal eine Solidaritätskampagne geschaltet, und die wurde von vielen, vielen Kulturschaffenden und Filmschaffenden unterstützt. Die Verbände, die Arthouse-Verbände, die setzen sich immer sehr mutig und sehr deutlich für jeweils aktuelle verhaftete Kolleginnen und Kollegen ein. Das schon. Aber das wird jetzt keine, nicht unbedingt eine Meldung in den gängigen Nachrichtenportalen sein.
Wir berichten drüber hier in Deutschlandfunk Kultur und haben gesprochen mit Armin Fasanefar, Filmjournalist und Leiter des Filmfestivals Visions of Iran, zur Verhaftung von Jafar Panahi und anderen iranischen Filmschaffenden in letzter Zeit. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Ja, ich danke auch.
Wer so richtig Fan von was ist, der ist meistens ziemlich begeistert, der ist sehr neugierig, steckt voller Wissen und hat damit eigentlich die perfekten Voraussetzungen, um dazu zu publizieren, um zum Beispiel ein Magazin rauszubringen. Fanzines haben ja genau diesen Grundgedanken, also Fans von irgendwas, von Musik oder Sport oder Serien oder was auch immer, bündeln all ihre Expertise und all ihre Faszination in einem Magazin, und das verteilen sie dann kostenlos und natürlich vor allem an andere Fans, an andere gleichgesinnte Fans. Diese Zines und Fanzines, das ist ja so eine Medienform, Kunstform, die schon sehr lange gibt und die auch so ein bisschen nach früher klingt, nach einer Zeit, als noch kein Internet gab, keine Blogs, aber tatsächlich noch immer gibt es Zines und Fanzines weltweit, und jetzt im Juli ist internationaler Zine Month. Hier in Deutschland kennt sich der Kulturwissenschaftler und Historiker Christian Schmidt besonders gut aus mit der Szene und mit der Entwicklung und welche Rolle Fanzines heute tatsächlich spielen. Das spreche ich jetzt mit Christian Schmidt. Hallo Schmidt.
Hallo.
Vielleicht sagen Sie uns nochmal, weil es ja doch schon so ein Nischenprodukt ist, was genau macht ein Zine aus? Ein Fanzine ist ja auch nur eine bestimmte Form von Zines, oder?
Genau, Zines ist eigentlich eher der Überbegriff, der sich relativ spät eigentlich herausgeschält hat. Der eigentliche Begriff, auf den das Ganze rekurriert, ist Fanzine, nämlich Fan-Magazine. Und ein Fan-Magazine ist eigentlich, naja, wenn man es erstmal so ganz grob definieren will, Sie haben das schon ganz gut zusammengefasst, eine Amateurpublikation von Fans für andere Fans von irgendeinem bestimmten Thema, einem Ding oder einer anderen Leidenschaft, die man eben teilt, und die vor allen Dingen unkommerziell ausgerichtet ist und wo es darum geht, mit den anderen in Kontakt zu treten, die eben genau diese Leidenschaft teilen.
Sie haben zwei Beispiele dabei, vielleicht können wir es mal konkret machen. Was sind das für Zines, die Sie da haben? Was zeichnet die aus?
Also ich habe zwei Zines mitgebracht. Das eine ist das Isidor. Das ist ein klassisches Fanzine, würde ich sagen, aus Süddeutschland. Hat eine ganz bunte Mischung, also musikalisch kann man das gar nicht so richtig festlegen. Von Noise über irgendwie elektronische Musik, über Punk, Metal, alles Mögliche. Aber auch zum Beispiel ein Interview mit einer Kinoleiterin, die 80 Jahre ist und über ganz alte Filme erzählt, zum Beispiel aus der Nazi-Zeit interessanterweise. Das ist ein sehr spannendes, lustiges Scene. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der einfach mal auf der Suche ist nach so Dingen, die man noch nicht kennt. Und einfach mal sich überraschen lassen will. Und dann habe ich noch ein Scene mitgebracht. Das ist aus den USA. Das heißt, What I Wish I Could Tell My Teenage Self About Sex. Und es geht eigentlich darum, dass Leute ihrem Teenager selbst sozusagen von früher eigentlich einen Brief geschrieben haben, wie schlimm das alles war, über Sex zu reden und über Sex sich überhaupt damit auseinanderzusetzen im Teenageralter. Und das zeigt so ein bisschen auch die Bandbreite auf von Scenes. Also es kann so ein Phantom sein von klassischerweise Film oder Musik, aber es kann eben auch ein ganz bestimmtes Thema sein, wie zum Beispiel jugendliche Sexualität und auch in ganz vielen verschiedenen Formen auftreten als klassische, sag ich mal so, Fanzeitschrift oder eben auch als Briefe, die gesammelt werden und einfach in Heftform sozusagen wieder veröffentlicht werden.
Das erste klingt ja sehr nach Nische, was ich auch sehr mit Scenes verbinde, dass man irgendwie halt ein Fan von einer ganz bestimmten Sache ist, die man vielleicht in breiteren Medien nicht so findet. Das zweite Beispiel ist ja jetzt schon aber eigentlich ein Thema, was nicht nur so ein Nischenthema ist, sondern damit können natürlich ganz viele was mit anfangen. Wie würden Sie das denn einordnen? Also geht es da vor allem um Nische oder geht es auch darum, ganz viele Leute zu erreichen mit so einem Scene?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also vieles ist natürlich sehr auf Nische ausgerichtet, da haben Sie absolut recht. Oder ein kleineres Publikum auch. Aber es gibt natürlich Themen, die natürlich ganz viele Leute ansprechen. Es gibt zum Beispiel Scenes über Schokolade einfach auch oder über Reisen, die man gemacht hat. Aber es richtet sich eigentlich schon, es ist ein sehr persönliches Medium, würde ich sagen, das sich eher an einen kleineren Kreis richtet. Gerade auch in Abgrenzung vielleicht zu so Online-Veröffentlichungen, die erstmal grundsätzlich jedem offen stehen. Man versucht da eher sozusagen so ein kleineres Publikum zu erreichen und damit auch so eine gewisse Intimität auch zu befördern.
Spannend finde ich, dass es Scenes ja schon sehr lange gibt. Ich habe die in den 90ern kennengelernt, so Musik-Fanzines. Und jetzt in digitalen Zeiten könnte man ja fast denken, dass die obsolet sind, weil man ja eigentlich auch alles irgendwie auf Instagram posten kann oder in irgendeiner Facebook-Gruppe, wo es ja auch unendlich viele Fangruppen gibt. Wie kann man das denn zusammenfassen? Wie haben sich Scenes in den letzten digitalen Jahren entwickelt?
Also vielleicht kann man die Entwicklung in zwei Richtungen sehen. Das eine ist, dass natürlich sich verschiedene Medien auch gegenseitig gestützt haben. Also zum Beispiel, man findet die aktuellsten Scenes auch natürlich immer wieder auf Instagram gepostet, im Sinne von hier, ich habe ein neues Scene herausgebracht, ihr könnt es bei mir bekommen. Aber es ist vor allen Dingen auch, ich glaube, durch den Siegeszug des Digitalen und des Internets hat es auch nochmal eine andere Wertigkeit bekommen, so ein Papier-Scene tatsächlich in Händen zu halten. Ich hatte ja schon das angesprochen, dass es eine sehr intime Atmosphäre auch schafft zwischen Lesern und Herausgebern. Und das funktioniert vor allen Dingen tatsächlich über dieses Materielle auch, weil es doch was anderes ist, wenn ich in diesem Mahlstrom von Instagram-Bildern zum Beispiel irgendeine Nachricht habe und zum Beispiel dem entgegengesetzt ein Papier-Scene, was ich immer wieder zur Hand nehmen kann, was ich durchlesen kann in Ruhe, wo ich einen ganz anderen Bezug zu aufbauen kann.
Sie sind ja auch Mitarbeiter beim Archiv der Jugendkulturen und dieses Archiv, das versucht, Scenes zu sammeln und zu archivieren. Ich habe mich da gefragt, wie das eigentlich möglich ist und auch wie man überhaupt an solche Scenes rankommt, wenn die eigentlich eher für kleine Zirkel sind und gleichgesinnte Fans und so. Wie kommt man denn an all diese Scenes und wie kann man die archivieren?
Also es gibt unterschiedliche Wege. Also wir haben vor allen Dingen im Archiv der Jugendkulturen arbeiten nicht nur Leute, die jetzt die Expertise im Bereich Archiv oder Bibliothek oder sowas haben, sondern auch vor allen Dingen Personen, die aus verschiedenen Szenen kommen. Und die haben natürlich noch Kontakte auch immer wieder in diese Szene hinein. Da passiert es dann, dass uns Menschen, die zum x-ten Mal zum Beispiel ihre Fanzine-Sammlungen umgezogen haben, jetzt einfach da die loswerden wollen. Aber gerade weil es so eine Wertigkeit auch für die hat, wollen sie es in Institutionen geben, die das nicht einfach irgendwie in die hinterste Ecke steckt, sondern sich wirklich damit beschäftigt. Und da kommen dann manchmal ganze Scene-Sammlungen von hunderten von Fanzines aus den 80er oder 90er Jahren bei uns an. Da sind wir natürlich besonders froh drum, weil die sind sehr schwer zu kriegen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel auf Scene-Fests, das sind dann so Zusammenkünfte von Leuten, die Scenes machen und dort ihre Hefte verkaufen. Da sind wir dann auch ab und zu und fragen nach Spenden oder kaufen auch mal ein, wenn wir ein Budget haben. Also es gibt verschiedene Wege, wie wir an diese Hefte rankommen.
Aber würden Sie sagen, Scenes sind immer noch, haben so einen ähnlichen Stellenwert, wie es jetzt auch vielleicht in den 80ern oder 90ern gewesen ist? Oder ist es tatsächlich schon noch nischiger geworden durch das Internet und durch die Möglichkeit des Teilens dort?
Also als reines Informationsblatt würde ich sagen, hat das, oder als Informationsquelle hat das Internet inzwischen Scenes sicherlich überholt. Also es muss schon sehr nischig sein, damit ich da keine Informationen im Netz zu finde. Aber wie gesagt, ich glaube, durch diese spezielle intime Beziehung zwischen Lesern und Herausgebern hat das eben auch nochmal eine andere Form bekommen oder eine andere Wertigkeit. Und das rückt immer mehr in den Vordergrund, habe ich so den Eindruck. Es werden auch ganz viele Scenes besonders aufgemacht, mit Stempeldrucken und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur ein schnell kopiertes Heft, wie beispielsweise in den frühen 80ern in der Punkszene, sondern es geht schon auch darum, irgendwie klarzumachen, das ist jetzt auch ein Produkt aus Leidenschaft. Und die Person, der ich das gebe, die weiß das dann auch zu schätzen. Man merkt das diesem Heft eben an.
Jetzt im Juli ist internationaler Zine Month und ich habe über die Zine-Kultur heute gesprochen mit dem Kulturwissenschaftler Christian Schmidt, der auch Mitarbeiter beim Archiv der Jugendkulturen ist. Und falls Sie auch mal nach Zines stöbern wollen, in Berlin zum Beispiel gibt es eine Zine-Bibliothek, das ist die Schickimicki Zine Library mit vielen, vielen Zines der letzten Jahrzehnte. Da kann man sicher viel Neues entdecken für die ganz eigene Nische. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt, hier in Deutschlandfunk Kultur. In diesen Zeiten wirkt es ja öfter mal so, als wären wir Menschen einfach überfordert. Wir stehen vor riesigen Problemen und wir wissen nicht, wie wir das lösen. Zum Beispiel die Klimakrise. Vielleicht brauchen wir da Hilfe, vielleicht brauchen wir Vorbilder. Ein neues Buch hatte einen Vorschlag, von wem wir uns was abschauen könnten, nämlich von Pflanzen. Die Pflanzenwelt, wenn man sich die genau anschaut, dann bietet die Lösung für eigentlich alle möglichen Fragen. Für Landwirtschaft, für Ernährung, für Energie und eben auch für Architektur. Für Phyto for Future mit Pflanzen aus der Klimakrise, so heißt dieses Buch. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der hat es gelesen. Nikolaus, es klingt ja ein bisschen wie so ein Pflanzenkunde-Handbuch. Ist es das?
Nein, überhaupt gar nicht. Obwohl wirklich viele Pflanzen drin vorkommen und viel über Pflanzen da drin zu lernen ist und was man alles so mit ihnen machen kann. Nicht zuletzt deswegen, wie gut man sie ausbeuten kann. Aber an sich ist das Ganze eine Kampfschrift. Das ist nicht mal besonders wissenschaftlich geschrieben, obwohl es einen sehr langen Anhang mit unglaublich vielen Internetverweisen gibt. Aber das hat ja inzwischen sozusagen jede Bachelorarbeit. Das ist nicht mal besonders wissenschaftlich geschrieben. Es ist auch nicht besonders wissenschaftlich gedacht übrigens. Sondern es ist wirklich eine Kampfschrift. Und wenn da ein harter Redakteur dran gegangen wäre und diese 270 Seiten runtergekürzt hätte auf 60 Seiten, das hätte erstens dem Buch möglicherweise sehr gut getan. Und dann wäre es auch ein richtiges Manifest geworden.
Das Cover von diesem Buch ist ja auch ziemlich vielsagend, würde ich denken. Da sieht man so einen Idealmenschen, Leonardo da Vinci. Aber der ist da nicht in einem Kreis gezeichnet, sondern in so ein welliges Lindenblatt. Sagt alles, oder?
Das sagt wirklich absolut alles. Eben kein abstrakter Kreis, nicht so eine harte Form, sondern ein welliges, lebendiges Blatt, vor dem dann eben der Mensch steht und sich auch so ein bisschen an die Ränder des Blattes, ja, sowohl stützt als auch reckt. Das ist nicht so ganz klar auf der Zeichnung. Wie übrigens überhaupt sehr viele Zeichnungen in dem Buch sind. Und das macht auch echt Spaß, die mal so durchzublättern. Die sind nämlich sehr so 70er, 80er Jahre mäßig. Wir erträumen uns die grüne Zukunft. Und in den 70er und 80er Jahren wurde ganz, ganz viel von dem, was in diesem Buch steht, auch schon vorgedacht. Denn eigentlich will Tim Kaiser schlichtweg die Welt revolutionieren. Und zwar hin zu einer menschlichen Zivilisation, in der Pflanzen eben nicht nur einfach verbrannt werden oder gegessen werden, entweder von Menschen oder von Tieren, je nachdem, sondern indem sie ganz generell den Takt angeben, wie überhaupt das Leben funktionieren soll. Der Mensch soll sich einfügen und soll eigentlich eine Art Fortsetzung der Pflanzenwelt werden. Das steht dann auch ganz direkt darin, dass eben die Landwirtschaft sich nicht mehr an den Interessen des Menschen, sondern an den Interessen der Pflanzen orientieren soll. Und es gibt wirklich kein einziges Lebensgebiet, bei dem Kaiser nicht irgendwie mal durchgeht. Selbstverständlich hinten gibt es dann Absätze über die Heilgärten, die ganz fürchtliche Chemieindustrie ersetzen sollen oder eben über die Gemeinschaft, die Pflanzen untereinander pflegen, ein bisschen auch mit den Pilzen, aber im Großen und Ganzen untereinander und in die man sich einfügen soll oder wo sie eben als Pflanzen auch mit Tieren in Kontakt treten, zum Beispiel Bienen und damit eine Gemeinschaft dienen, machen. Und dann erfährt man auch wirklich ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel, dass Pflanzen sehr, sehr kostbare Mineralien aus dem Erdboden rausziehen und dass es da durchaus Versuche gibt, um die Abhängigkeit von China oder Russland zu mildern, ja, Pflanzen als Mineralienförderer zu benutzen.
Und Pflanzen auch als Vorbilder, was Architektur und Städtebau angeht. Da schreibt er auch drüber, wie weit dringt er da rein?
Ja klar, Tim Kaiser ist Landschaftsplaner und er ist übrigens auch offensichtlich ein sehr begeisterter Landschaftsplaner. Also es gibt dann immer wieder Absätze darüber, als ich hier und dort in dieser und jener Initiative gearbeitet habe und dort wirklich Ackerbau und Viehzucht betrieben habe. Entschuldigung, nur Ackerbau, ohne Viehzucht. Also insofern, da ist er sehr begeistert, aber es ist wirklich ganz klar, es ist kein Ratgeber. Also man kann es nicht in die Hand nehmen und jetzt sagen, so, ich baue jetzt mal mein Haus um. Es bleibt so ein bisschen auf der generellen Linie, das Ganze. Und das ist so ein bisschen das, was wir ja alle schon sehr lange theoretisch debattieren, aber leider praktisch viel zu wenig machen. Also die Städte müssen einfach unbedingt viel, viel grüner werden, als sie heute sind, damit sie überhaupt in Zukunft funktionieren können. Merken wir nicht nur jetzt im heißen Sommer, das merken wir sogar im Winter, wo es viel zu wenig Pflanzen gibt, die eben auch im Winter für mehr Sauerstoff sorgen können und für ähnliche Angelegenheiten. Fassaden, Wände kann man begrünen. Die Dächer werden immer noch schräg geplant, statt einfach von vornherein als Terrassenanlagen, sodass man die Balkons benutzen kann oder die Terrassen, um eben dort zu pflanzen und auch den eigenen Garten so anzulegen. Und das ist sein großes Ideal. Man soll eben aus dem eigenen Garten leben. Und zwar weit über die Tomate hinaus, sondern richtig den ganzen Gemüseteller voll machen. Das ist ja immer wieder in dem Buch zu lesen, bis hin zu wunderbaren Wutausbrüchen über Schotter aus Gärten.
Aber ist es dann auch was, was für die Städte zutrifft? Das klingt jetzt so ein bisschen irgendwie, wenn man einen eigenen Garten hat und so, eher nach Dorf, nach Land. Was ist mit der Großstadt?
Das ist genau das Problem. Wie ganz, ganz viele deutsche Lebensreformer schon seit der Kaiserzeit ist sein Ideal ganz offensichtlich das Dorf. Bestenfalls die kleine oder die Mittelstadt, das mit dem eigenen Haus, in dem man dann wohnt und was machen kann. Oder eben die Etage mindestens, wo man einen großen Garten hat. Und das andere große Ideal ist eben wirklich das Zurück in eine Welt, in der es keine Globalisierung gibt, in der es keine Großindustrie gibt, in der es keine Chemiefirmen gibt. Es gibt dann etwas widersprüchliche Angelegenheiten, also wird ununterbrochen eingedroschen auf die Technikorientierung der heutigen Zivilisation. Und andererseits wird dann aber gesagt, ja, wir brauchen eine neue Landwirtschaft, die möglich wird dank der Technikorientierung. Also das ist so ein bisschen kompliziert. Was aber ganz toll ist, es werden einfach schöne Ideen dafür vorgestellt, wie kann man die bestehenden Städte durchaus umwandeln? Eben zum Beispiel durch die Nachbegrünung oder durch die Nachausstattung mit Terrassen, mit Balkons etc. Oder durch so eine witzige Idee, wir bauen überall, wo es irgendwie möglich ist, hölzerne Würfel drauf, in denen kann man dann wohnen. Und wenn man sie nicht mehr braucht, werden sie wieder abmontiert und woanders aufgebaut. Also so auch da das Lebensmodell des, ja, des Baumes in dem Sinne, des Waldes, wo ich mich dann allerdings doch sehr viel gefragt habe dabei, ja okay, so ein Wald ist ja wunderschön, ist gar keine Frage, aber es gibt eben kleine Pflanzen und es gibt große Pflanzen. Und dieses Buch ist immer geschrieben aus der Perspektive der großen Pflanzen. Aber was ist mit den kleinen Pflanzen? Was ist mit den Leuten, die unten sind? Wie dürfen die mitbestimmen? Und das ist das große Manko dieses Buches, wie fast aller solcher Bücher. Sie reden nicht darüber, wie man so etwas in demokratischen Gesellschaften durchsetzen kann. Sondern da wird immer nur gesagt, wir müssten das jetzt tun. Stimmt, müssen wir, aber wie?
Fighter for Future, so heißt dieses Buch mit Pflanzen aus der Klimakrise. Das ist geschrieben von Tim Kaisers. Im Büchner Verlag ist es erschienen. 240 Seiten hat es und es kostet 22 Euro und hat immerhin einige ziemlich spannende Anstöße, wenn auch vielleicht nicht überall bis zum Ende durchgedacht. Nikolaus Bernau hier in Deutschlandfunk Kultur, vielen Dank.